Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Tanzen auf dem Schulhof. Why not? Hermann Städtler leitete die Friedhof-Nansen-Schule in Hannover. Seine Erkenntnis? Kinder, die sich bewegen, können besser lernen. Sie erfahren ihre körperliche Wirkung in der Bewegung und dadurch werden sie selbstbewusst. Was können Freiraumplanerinnen und Planer tun, um anregende Schulhöfe, tolle Freigelände und gute Wege zur Schule zu gestalten? Die Fragen stellte Ariane Hölscher-Krieger.
Lieber Hermann Städtler, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen für dieses Interview. Du hast bis vor kurzem eine Grundschule geleitet, die Friedhof-Nansen-Grundschule in Hannover. Und so wie ich es kennengelernt habe, hast du da sehr viel Wert auf Bewegung und die intensive Nutzung der Räumlichkeiten auch außerhalb der Klassenräume gelegt. Außerdem hast du das Projekt Bewegte Gesunde Schule Niedersachsen, das ist ein Programm des niedersächsischen Kultusministeriums, initiiert und leitest es seit seinem Bestehen 2007. Und du bist Vorsitzender des Direktoriums der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. Was genau machst du heute und wie bist du da hingekommen?
Es hing also mit der Friedrich-Nansen-Schule zusammen, vielleicht auch mit meiner eigenen Biografie, denn ich habe mich immer gerne bewegt. Und meine Kindheitserinnerungen gehen so in diese Richtung, dass meine Erzieherinnen schon im Kindergarten versucht haben, die Bewegung einzudämmen, sie zu kontrollieren, ganz nach dem Motto, hier wird im Sitzen gelernt. Das hat sich in meiner Schulzeit auch weiter fortgesetzt, bis ich dann schließlich ins Studium kam und da die ersten Alternativen kennenlernte, weil ich Glück mit meinem Dozenten hatte. Schließlich landete ich in der Friedhof-Nansen-Schule, einer Schule mit Kindern aus 40 Nationen. Und wenn man ernst nimmt, dass Bewegung die Erstsprache aller Menschen ist, hatte das eine große Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler meiner Schule, die ja aus ganz unterschiedlichen Kulturen kamen und kaum Deutsch konnten. Erst recht Deutsch nicht als Muttersprache erlebt haben. So wurde die Bewegung quasi zur Erstsprache dieser Kinder. Sie konnten ab dem ersten Tag ihrer Anwesenheit schon ihre Stärken zeigen. Sie konnten mitmachen, sie konnten nachmachen. Und die Sprache war keine große Barriere.
Wie definierst du jetzt Bewegung genau?
Bewegung ist erstmal kein Sport. Denn beim Sport geht es anders als bei der Bewegung darum, dass ja, Überbietung eine Rolle spielt, dass Wettkampf eine Rolle spielt und dass Menschen in ihrer Bewegungsform an eine vorgegebene Form gebunden sind. Anders bei der natürlichen Bewegung der Kinder, der Menschen überhaupt, die ist selbstbestimmt, situativ und von ihren Motiven abhängig. Bewegung ist für mich Leben. Man könnte auch sagen, Leben ist Bewegung. Weil die Bewegung von Anfang an, ab dem ersten Atemzug im Menschen drinsteckt. Und auch wenn wir sitzen oder wenn wir schlafen, bewegen wir uns. Und diese Bewegung begleitet nicht nur Kinder in ihrer hochsensiblen Entwicklungsphase oder in der Schule, sondern Menschen auch bis zum letzten Atemzug.
Du hast es beobachtet ja auch in der Schule, die du dann geleitet hast. Und wie hat sich das dann ausgewirkt in der Veränderung? Was hast du bewirken wollen und was hast du verändert im Schulleben?
Also zunächst war die Skepsis meiner Kollegen relativ groß, weil sie befürchteten, dass wenn mehr Bewegung in die Schule kommt, mehr Störungen entstehen und dass wir abrücken vom Lernerfolg, weil sie Bewegung und Lernen überhaupt nicht als Begriffspaar kennengelernt hatten. Und schon nach kurzer Zeit hat sich dann das Kollegium überzeugen lassen, weil die Kinder es ihnen zeigten, dass sie sich mit Freude bewegten, dass sie sich immer dann bewegten, wenn sie lernten und dass sie überhaupt keine Disziplinschwierigkeiten machten. Also die Lehrkräfte haben festgestellt, dass die Regelabweichler geringer wurden. Auch die Aggressionen in den Pausen nachließen. Also wir hatten nicht mehr diese üblichen Zeiten nach der Pause, die die meisten Lehrer noch in Schulen haben, dass erstmal nach den Pausen Konflikte bearbeitet werden müssen, weil die Kinder sich beleidigt haben oder geschlagen haben oder wie auch immer, sondern die Kinder waren ausgespielt. Sie waren ausgespielt in freien Situationen und natürlich mit der entsprechenden Zeit ausgestattet und kamen so erholt in den Unterricht.
Dieses Bewegen und Lernen, das so eng miteinander verbunden ist, kannst du das noch ein bisschen näher erklären?
Bei meinem Kollegium war das auch sehr erklärungsbedürftig. Und wir haben den Fehler gemacht und haben es erst einmal theoretisch erklärt, also von der Lernpsychologie her. Was passiert, wenn Kinder sich bewegen? Welchen Einfluss hat es auf die Synapsenverschaltung? Und. Und welchen Einfluss hat es auf die Gedächtnisleistung? Und dieser theoretische Zugang war zwar von allen aufgenommen worden, kognitiv verstanden worden, aber nicht begriffen worden. Und so sind wir von dieser Erklärung abgerückt, sondern wir sagen, was passiert denn eigentlich, wenn Kinder ohne Bewegung versuchen zu lernen oder wenn Kinder mit Bewegung lernen? Und dabei hilft uns ein Spruch von Herrn Forster, der sagt, manche Eltern möchten nur den Kopf in die Schule schicken, aber immer kommt das ganze Kind. Und wir erklären dann weiter und sagen, Bewegung ist so etwas wie eine Klammer, die versucht, alle Potenziale eines Menschen, die in einer bestimmten Situation abgerufen werden, miteinander zu verknüpfen, zu vernetzen, damit diese Potenziale Kraft entwickeln können, genau auf die Situation bezogen. Ein Mensch kann gar nicht anders, wenn er normal entwickelt ist, wenn er eine Idee hat, also das ist die innere Bewegung, ein Motiv hat, das auch nach außen hin zu zeigen. Wenn beispielsweise ein Mensch telefoniert mit einem Handy und man sieht ihm einfach von Weitem zu, ohne ihn zu verstehen, kann man an seiner Bewegung erahnen, um was es geht in dem Gespräch. Ob es eine positive Nachricht, eine schreckliche Nachricht ist, das macht einfach der Körper mit, das drückt der Körper aus. Natürlich haben alle Wissenschaftsdisziplinen, die sich mit dem Menschen beschäftigen, Psychologie, Lernpsychologie, Gedächtnisforschung und so weiter, haben sich mit diesem Zusammenhang befasst und alle haben unabhängig voneinander gesagt, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang. Konkret kann man das ablesen an den Erfolgen, die durch die Schulung von exekutiven Funktionen bei Menschen entstehen. Also es geht darum, die Gefühle und seine kognitiven Fähigkeiten zugunsten eines Inhalts zu konzentrieren. Und da gibt es viele, viele Bewegungsvorschläge von den Wissenschaftlern erprobt, die auch wirklich funktionieren, die Inhibition der Kinder beeinflussen, also die Selbstregulierung. Wie stark kann ich mich auf etwas konzentrieren, obwohl Ablenkungspotenzial da ist? Dann wird die geistige Flexibilität geschult damit. Das ist wichtig. Wie kann ich mit Aufgaben anders umgehen, wenn ich eine Lösung auf dem traditionellen Weg nicht schaffe? Welche Lösungswege stehen mir noch zur Verfügung? Will ich im Internet recherchieren und. Und dritte Komponente, die dabei geschult wird, ist das Arbeitsgedächtnis. So konnte man schon ganz, ganz schnell feststellen, dass das Arbeitsgedächtnis der Schüler deutlich gestiegen ist, während sich Schüler am Anfang ohne dieses Training nur 3 Aufgabenstellungen merken konnten. Also beispielsweise, ihr müsst erst die Plusaufgabe erledigen, dann geht ihr zur Tafel, gleicht das Ergebnis ab oder mit einem Mitschüler und schließlich geht ihr an den roten Kasten und holt euch die nächste Aufgabe. Das waren 3 Aufgabenstellungen, die die Schüler konnten und nach diesem Training konnten sie bis zu 9 Aufgabenstellungen sich merken und sie auch miteinander kombinieren. wenn Kinder mit Bewegung etwas lernen, auch Erwachsene übrigens, also wenn man Vokabeln lernt mit Bewegung, gibt es ungefähr eine Steigerung in der Gedächtnisleistung um 70%.
Plädierst du ja dafür, dass Schule aufgrund dieser Erfahrungen insgesamt als Lern- und Lebensraum bezeichnet werden sollte und beziehst das Außengelände ausdrücklich mit ein. Wie hast du das denn in deiner Schule damals umgesetzt?
Erst einmal muss man an die Haltung der Lehrkraft ran. Das ist der erste Schritt. Davor muss ich überhaupt nicht mit irgendwas anfangen. Also wenn ich ein wunderbares Klettergerüst aufstellen würde auf dem Schulhof, aber die Haltung der Lehrer unberührt ließe, die immer noch Furcht haben, dass was passieren kann, dass sie abstürzen können, dass sie undiszipliniert werden durch Bewegung, dann nützt es nichts, so eine tolle Lernumgebung zu haben. Deswegen ist die Haltung als erstes dran. Und da muss erlebt werden bei den Lehrkräften einfach durch Bewegungsimpulse im Unterricht, wie Bewegung ganz konkret den Leidensdruck, den Sitzdruck der Schüler minimiert und wie Bewegung das Lernen einfach leichter macht. Das zeigen die ersten 6 Jahre im Kindergarten, wo die Kinder eigentlich nicht vorsätzlich hingehen, um zu lernen, sonst würde es ja Schule heißen. Sie gehen dorthin, um zu spielen. Und alle Erwachsenen gönnen das den Kindern, mehr oder weniger. Und sie erleben dann nach 6 Jahren, obwohl nicht vorsätzlich gelernt wird, dass die Kinder unglaublich viel können. Und das Geheimnis dieses Lernprozesses liegt darin, dass die Kinder neugiergesteuert lernen können, dass sie auf etwas Interessantes anspringen, dass sie selbstbestimmt sind und dass sie sich immer wieder neue Anforderungen suchen. Sie lernen schlicht und einfach durch Versuch und Irrtum. Und sie lernen in diesen 6 Jahren so viel, wie sie später in 6 Jahren nie wieder lernen können. Und das muss man ernst nehmen und sich überlegen, was heißt das für Schule? Wenn dieser erste Schritt der Implementierung erfolgt ist, ist es leicht, ihre Unterstützung zu erhalten. Und dann geht es aber trotzdem auch wieder erstmal um die Lehrer. Nämlich mit der Fragestellung, wie nützt es denn eigentlich uns im Kollegium, wenn wir über ein Freigelände verfügen, das dafür sorgt, dass Kinder wirklich ins Spielen kommen, dass die Aggressionen sinken, dass die Kinder motorisch sich gut ausbilden können und, und. Also die Fragestellung, wie nützt es denn uns? Und schließlich geht es dann an die Gestaltung des Außengeländes. Die grundlegende Haltung ist, das Außengelände ist deswegen ein erstklassiges Selbstlerngelände, weil die Kinder dort ohne von Erwachsenen beaufsichtigt und beeinflusst werden, zusammen agieren können. Das ist ein informeller Lernraum, der ganz effektiv ist, weil die Kinder sich selbst regulieren, die Kinder können sich selbst erproben, sie können selbst den Umgang mit Risiko und Wagnis auspendeln, sie sind selbst für ihre Selbstwirksamkeitserlebnisse zuständig. Aber es ist trotzdem ein Lernraum. Selbst die Schulhöfe, die aussehen wie ein Supermarktparkplatz und vollkommen versiegelt sind, sind ein Lernraum. Die Schulen, die so einen menschenfeindlichen Freiraum den Schülern anbieten, sorgen dafür, dass die Bewegungsfreude und das Bewegungsverlangen der Schülerinnen und Schüler stark abnimmt. Und das vor dem Hintergrund der veränderten Kindheit und der medialen Beeinflussung, das ist dann schon ein dramatisches Ereignis. Also daran merkt man erstmal, welche Verantwortung man bei der Gestaltung von Freiräumen hat.
Was heißt denn das dann tatsächlich für die Ausstattung eines Schulgeländes? Es gibt ja den klassischen Schulhof. Wenn wir uns diesen Begriff vergegenwärtigen, haben wir meistens erstmal eine asphaltierte Fläche mit dem Basketballkorb im Kopf, vielleicht noch die Tischtennisplatte und vielleicht irgendwo noch eine Sandfläche mit einem Spielgerät. Das, glaube ich, widerspricht aber jetzt ein bisschen dem, was du jetzt gerade als Haltung und als informellen Lernraum darstellen wolltest.
Die eben das Ziel haben sollten, die Potenziale der Kinder facettenreich anzusprechen, sinnesaktiv anzusprechen.
Was hat das für Konsequenzen gehabt, dann tatsächlich direkt in der Fridtjof-Nansen-Schule?
Wir brauchen eine Situation, wo die Kinder mit Risiko und Wagnis freudvoll experimentieren können. Und haben uns für das Klettern als Einstiegsform entschieden und für eine Kletterstruktur, die 7 bis 8 Meter hoch war, weil wir sagten, die Kinder müssen in Grenzbereiche kommen, wo sie etwas über sich erfahren. Kinder sind Grenzgänger, Gott sei Dank. Nur wenn ich es zulasse, dass sie Grenzen beschreiten, also auf einem Bordstein, auf einer Kante balancieren, auf einer Mauer balancieren, dann erfahren die Kinder etwas über sich selbst.
Das heißt, ein Gelände sollte also Grenzerfahrungen ermöglichen. Normalerweise läuft ein Schulleben ab in Schulstunden und in Pausen. Also diese Rhythmisierung gehört ja mit in die Schule. Und in den Pausen drängeln alle Kinder gleichzeitig raus.
Dann geht es darum, ein Gelände so zu gestalten, dass verschiedene Bewegungsverführungen da sind. Dass also verschiedene Interessen angesprochen werden. Wir reden ja viel über Inklusion und über Unterschiedlichkeit. Und das muss ein Gelände von vornherein mit aufnehmen. Das bedeutet natürlich auch, dass man Freiraumplanungen in Schulen, auch in Kindergärten, immer verknüpfen muss mit Partizipation der Beteiligten. Wenn das nicht geschieht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass an den Bedürfnissen vorbeigeplant wird. Selbst wenn es noch so umständlich ist. Wir haben es gemacht und es hat lange gedauert. Das waren unsere ersten Erfahrungen überhaupt mit Partizipation. Und das muss man sich mal vorstellen, dass Schule so viele Schwierigkeiten hat, Beteiligungsmodelle zuzulassen von Schülerinnen und Schülern. Und gerade, wo soll man es denn sonst lernen, wenn nicht in der Schule? Jedenfalls, diese Beteiligungsmodelle haben sichergestellt, dass für alle was dabei ist. Und dadurch kam eine Entzerrung zustande. Dann war uns klar, dass wir etwas zum Balancieren brauchten, weil es damals ganz brandneue Ergebnisse gab hinsichtlich der Bedeutung des Balancierens fürs Lernen. Also Gleichgewicht, im Gleichgewicht bleiben, sich auf etwas fokussieren können, auf einem Bein stehen können mit geschlossenen Augen und solchen Sachen mehr. Wir haben uns ausschließlich für das dynamische Balancieren entschieden. Viele Schulen bleiben im statischen Balancieren, was sehr schade ist, weil es eine Unterforderung von Kindern bedeutet. Also statisch balancieren bedeutet, wenn ein Balken fest liegt, der auch noch breit ist, da bewegt sich nichts, da ist nichts unvorhersehbar, während beim dynamischen Balancieren die eigene Bewegung Einfluss auf die Bewegung des Gerätes hat. Und das ist ein großer Unterschied.
Das ist eine große Herausforderung, auch für Planer, tatsächlich dann die pädagogischen Aspekte und Wirkungen ihrer Planungen und Gestaltungen mit vorauszudenken.
Für mich immer, und das zeigt sich immer wieder, wenn die Lehrer mit ins Boot genommen werden und das selbst erleben, dann achten sie auch darauf, dass Schülerinnen und Schülern das ähnlich geht. Wenn man akzeptiert, dass der Freiraum wirklich ein erstklassiger Selbstlernraum für Schülerinnen und Schüler wird, muss man ein Zeitfenster zur Verfügung stellen, wo das gelingen kann. 25 bis 30 Minuten sind die Mindestzeit. Sonst können sie Spiele überhaupt nicht entwickeln. Und das ist hochklassige Lehrzeit, denn wenn Kinder über Spielregeln verhandeln, lernen sie fürs Leben, weil es um eine Strategie geht, wie ich mit Situationen umgehe. Oder wenn Kinder einen Konflikt haben, das war ein Tor oder das war kein Tor, sie diesen Konflikt auch bearbeiten zu lassen, ohne das einfach zu entscheiden. Deswegen braucht man ein Zeitfenster. Das ist die zweite Gelingensbedingung. Und die dritte Gelingensbedingung ist, den Kindern etwas zuzutrauen. Umgang mit Risiko und Wagnis, also den Schulhof nicht nur zu möblieren mit unterfordernden Geräten, das wäre der Anfang zum Abgewöhnen der Bewegungslust, sondern Schulhöfe anforderungsreich zu gestalten. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, wie viel Raum ich habe, wie viel finanziellen Mittel ich habe, wie viel Fantasie ich habe.
Was sind denn wirklich wesentliche Elemente für Freiräume, die Wohlfühlen und Bewegungsfreude auslösen?
Wobei ich einige Elemente immer mit unterbringen würde, weil sie motorische Qualitäten ansprechen. Denn die Motorik soll ja auch noch nebenbei mitgeschult werden. Und dazu gehört Klettern, das ist für mich ein unverzichtbares Element, genauso wie Balancieren, wie Hochspringen, Niederspringe, Werfen, Schaukeln, Schwindel.
Du hast eben auch vom Tor gesprochen. Das heißt also, das ist ja auch eine Fläche, die sehr oft berücksichtigt wird im Schulgelände im Freiraum wird als erstes an Ballspiele gedacht und dann wird schon definiert, damit wird eine ganze Menge Bewegung ermöglicht und macht alle zufrieden. Aber letztendlich ist es ja sehr viel mehr. Und kann denn ein Gelände aus sich selbst heraus auch solche Anforderungen bieten? Oder ist es dann tatsächlich immer eher das Gerät, was mit aufgestellt wird, was konzipiert wird, um Bewegung zu initiieren?
Ich bin überzeugt davon, dass das Gelände an sich schon sehr viel bieten kann. An unserer Schule wurde ein Umbau notwendig, eine Sanierung. Das hat dazu geführt, weil alles andere zu teuer gewesen wäre, dass das Regenwasser, das sich auf dem Dach gesammelt hat, nicht mehr in die Kanalisation geleitet wurde, sondern einfach ins Freigelände. Das hat nach sich gezogen, dass eine leichte Hügellandschaft entstand, in der sich dann immer das Wasser sammelte, das Regenwasser, sodass, wenn es regnete, die Kinder situativ im Wasser gespielt haben. So kann ich mir das weiterhin vorstellen, also durch Modellieren des Geländes, auch Versteckmöglichkeiten, Rückzugsmöglichkeiten, auch Möglichkeiten zum Herunterrennen, zum Raufklettern zu schaffen. Also im Grunde genommen das Gelände schon mal nicht schlicht ebnen, sondern das Gelände anders modellieren, andere Sehgewohnheiten bevorzugen. Denn wir sehen ja immer, die Kinder gehen nicht nur glatt über glatte Flächen und verlieren ihre Selbstsicherungsfähigkeit, die sehen auch nur noch glatt. Und wenn sie glatt sehen, dann sind sie nicht mehr, weil keine Ecke da ist und kein Hindernis, dann gibt es keine Inspiration für sie, weil alles so ist, so langweilig wie anderes auch. Und eine weitere Geschichte ist, Bewegungsverführungen an Stellen anzubringen für Kinder, die häufig von ihnen frequentiert werden. Also nicht einfach selbst Punkte auszusuchen als Planer, sondern zu schauen, wie sind denn eigentlich die Wege der Kinder? Kann ich sie geringfügig beeinflussen oder auch nicht? Aber wo gibt der Hauptstrom und welche Chancen gibt es da? Beispielsweise Hangelstrecken, Balanciermöglichkeiten, Bouldermöglichkeiten, eine Möglichkeit, einen kleinen Bachlauf zu überspringen, zu installieren, damit die Kinder auf eine Bewegungsfrequenz kommen, die gesundheitsförderlich ist und dass sie auch dabei Bewegungsfreude entwickeln können.
Für Schulen ergeben sich ja aus den Regelungen, die derzeit gelten, ganz neue Herausforderungen. Wie schätzt du denn jetzt die Möglichkeiten ein? Bieten die Gelände von Schulen Platz für definitives Lernen, auch für formelles Lernen draußen?
Also wenn es nicht um das informelle Lernen geht, in Pausen oder in Vertretungsstunden, die draußen gemacht werden, sondern um das angeleitete Lernen, bietet der Freiraum gute Möglichkeiten, wenn er Räume schützend anbietet. Also, dass man wirklich mit einer Lerngruppe sich zurückziehen kann. Ich habe mal in einer Schule in Flensburg, in einer internationalen Schule, solche Räume kennengelernt und war ganz fasziniert, wie Schüler sie genutzt haben, obwohl ich sie erst einmal langweilig fand als Erwachsener im ersten Blick. Das waren halbrund angelegte Räume, die in den Ebenen versetzt waren. Und hatten ein Kennzeichen, nämlich ein Stehpult. Und das hat dazu geführt, ich habe dann Schüler beobachtet, die draußen gelernt haben. Die sind mit Lernaufgaben nach draußen gegangen. Und klar war, dass sie irgendwann wiederkommen würden. Aber sie sind einfach rausgegangen und den Lehrer habe ich erstmal gar nicht gesehen. Und die Schüler haben sich hingesetzt, haben gearbeitet und dann traten nacheinander immer wieder Schüler an diese Pulte. Davon gab es bestimmt 10 und haben kleine Referate gehalten. Hat mich sehr beeindruckt und ganz einfach durch die verschiedenen Ebenen, aber mit dem Signal, hier haben wir einen Pult zur Präsentation. Und das einzige Präsentationsmittel, was du hast, was ich auch faszinierend finde, bist du. Oder du kannst deine Zuhörer auch mit zur Präsentation nutzen, aber du hast sonst keine Hilfsmittel. Und es hat wunderbar geklappt. Die waren sehr aufmerksam und mir hat sehr gut gefallen, dass die durch diese Umgebung, durch diese reizarme Umgebung, aber trotzdem stützende Umgebung, die Bedeutung der Körpersprache betont wurde. Also die Kinder konnten sich alle auch durch den Einbezug des ganzen Körpers verdeutlichen. Und nicht nur reden. Reden ist das schlechteste Mittel zur Verdeutlichung. Aber die Körpersprache, und da sind wir wieder bei Bewegung, sagt, wie ehrlich das ist, was ich sage.
Ich möchte jetzt gern noch mal weiter ausholen. Du bist über diese Lehrtätigkeit hinaus dann ja zur Bundesarbeitsgemeinschaft Haltungs- und Bewegungsförderung gekommen, die sich ja auch sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, dass Sitzen an und für sich keine gesunde Haltung ist. Und du bist auch sehr intensiv jetzt unterwegs außerhalb, also über die Grenzen von Deutschland hinweg. Österreich und Schweiz fallen mir da ein. Wie werden in Österreich und in der Schweiz bewegungsfreundliche Planungen für Schulen bewertet?
Sehr positiv vorweg gesagt. Unser Konzept, das wir hier in Niedersachsen entwickelt haben, ist nicht nur ein Konzept, das versucht, Defizite auszugleichen. Von daher sind wir nicht kompensatorisch orientiert. Wie viele Konzepte, die mit Bewegung zusammenhängen, die sich quasi als Eingreifprogramme verstehen, immer da, wo zu wenig Bewegung ist, dann gehen wir ein bisschen Zappelei rein und dann wird der Leidensdruck bei den Schülern geringer. Also wenn ich 45 Minuten gesessen habe, mache ich mal ein bisschen Zappelei und dann können die Kinder wieder für 20 Minuten dabei bleiben und dann kommt wieder die nächste Zappelei und so weiter. Also wir sind nicht kompensatorisch ausgerichtet, sondern wir sind darauf ausgerichtet, die Stärken von Menschen über Bewegung anzusprechen. Das hat dazu geführt, dass Österreich auch diesen kompensatorischen Ansatz verlassen hat, genauso wie die Schweiz. Und dazu gehört, dass wir ein Organisationsgerüst quasi geliefert haben, ein Modell, das klar macht, hier geht es nicht nur um sportive Bewegung, nicht nur um Sportunterricht, sondern hier geht es um ein Schulentwicklungsprogramm. Bewegung ist hier Querschnittsaufgabe.
Dann wünsche ich da schon mal weiter viel Erfolg. Ich möchte noch mal auf diesen gesundheitlichen Aspekt weiter eingehen. Der Schulweg ist auch Bewegung. Und wenn er zu Fuß bewältigt wird, ist das jetzt gesundheitsfördernd?
Ja, es ist absolut gesundheitsfördernd, sowohl was die physische Gesundheitsförderung anbelangt, als auch die psychische. Denn die Kinder kommen quasi aufgeräumt in die Schule. Sie haben die Chance, die Erwachsenen abzustreifen und untereinander frei zu reden, zu kommunizieren, zu sagen, was sie gemacht haben, sich zu verabreden, also neue Bewegungsgelegenheiten und Spielgelegenheiten wieder zu schaffen. Schulweg ist absolut bewegungsförderlich und jede Schule müsste sich darum kümmern, weil mit ganz geringem Aufwand schon dafür gesorgt werden kann, dass die Schüler morgens eine Viertelstunde Bewegung haben.
Das ist ja auch für den Landschaftsarchitekten, für den Planer ein sehr interessanter Aspekt, dass also gerade der Zugang zum Schulgelände, die Straße, der Weg, die Anfahrt vorab eine wichtige Rolle spielt unter pädagogischen Gesichtspunkten. Was könntest du dort Landschaftsarchitekten raten? Wie groß sollte der Radius sein? Wie lang sollte die Strecke sein? Und was muss berücksichtigt werden auf solchen Strecken?
Also unsere Erfahrung ist, dass das Maß mindestens 500 Meter sein sollte. 500 Meter Abstand von der Eingangstür der Schule. Es kann gerne noch weiter gestreckt werden, aber unter 500 geht nicht, weil die Schüler dann erst so ins Reden kommen. Man braucht auch eine gewisse Zeit. Wenn man so eine Strecke planen will, bedeutet es schon, dass man darauf achten muss, wie die Verkehrsberuhigung dort aussehen kann. Und es kann auch bedeuten, dass bestimmte Bewegungsinspirationen oder Bewegungsverführungen mit eingebaut werden. Und nicht zu künstlich, nicht im Sinne eines Fitnessparcours, sondern durch einfache landschaftsplanerische Maßnahmen. Also ich denke an Büsche, Bepflanzungen, an Steigungen, also nicht nur der Ebene Bürgersteig, man könnte auch ganz andere Schleichwege zu Schulen mitplanen, statt nur den traditionellen Weg zu geben. Und diese Schleichwege könnten sich ausprägen durch Trampelpfade und immer mehr werden und. Man müsste dann nur die Tür der Schule an eine andere Stelle setzen. Mehr ist ja nicht.
Und ich denke, für die Landschaftsplanung wäre es da insgesamt tatsächlich eine neue Sichtweise, eine Erweiterung der Planungskompetenz, die sich da entwickeln würde.
Das darf nicht der einzige Aspekt sein, dass wir das Radwegenetz vergrößern, sondern wir müssen andere Anreize schaffen. Wir so ganz simpel das, was wir für Kinder denken. Wir sagen, wenn ein Kind sich in Bewegung setzt, braucht es vielleicht ein Ziel. Also wir müssen neue Ziele denken. Also wo kann man hinfahren? Und nicht nur an Gaststätten denken und an irgendwelche Museen oder Sehenswürdigkeiten, muss es noch was anderes geben. Treffpunkte organisieren. Also vielleicht muss man ganz, ganz neu denken, weil jetzt gerade die Gelegenheit zum Weiterdenken sich ergibt.
Die Gelegenheit zum Weiterdenken aus einer Krise heraus, die Corona-Krise, wie wir sie nennen, das kann ja dann längerfristig der positive Effekt sein. Und die einhergegangenen Schließungen von Institutionen haben ja immer wieder dazu geführt, dass wir uns draußen weiter bewegt haben und intensive Naturerfahrungen jetzt auch machen. Hast du schon erste Rückmeldungen oder Informationen dazu, wie das tatsächlich dann auch von Bevölkerungsgruppen empfunden wird?
Habe ich noch nicht. Ich habe mich jetzt nur mit Jugendlichen befasst. Also was macht das jetzt in dieser Krise mit Jugendlichen? Und die Jugendlichen, die sind sehr gelangweilt. Also die sagen eher, euch fällt ja auch nicht viel Neues da ein. Und dann spiele ich lieber an meinem PC weiter. Also wir haben noch keine richtige Antwort entdecken können für Jugendliche, sie aus dieser Trägheitsfalle rauszuholen, sondern der PC-Konsum ist deutlich angestiegen. Dagegen steht ein interessantes Ergebnis, das wir in der Schule mindestens ernst nehmen. Wir wissen, dass wenn wir es schaffen, die Bewegungsfreude und das Bewegungsverlangen der Jugendlichen wieder anzusprechen in der Schule, probehandelnd, das ist ja wie ein Schonraum. Man macht sich ja nicht lächerlich, wenn man plötzlich mal rennt. Dass das der beste Kontrast ist zur virtuellen Verführung, weil sie über die Bewegung ganz schnell Selbstwirksamkeitserlebnisse bekommen. Und die kriegen sie sonst nicht. Sie kommen da echt ins Schwitzen. Und sie staunen oft, was sie alles können. Und einen Ball wirklich in die Hand zu nehmen, ist etwas anderes, als auf ein Knöpfchen zu drücken und den Ball fliegen zu lassen. Und das nährt unsere Hoffnung, dass wir über Bewegung ganz viel wieder anstiften können, um diese Jugendlichen aus dieser Trägheitsfalle wieder ins aktive Leben zu bringen. In anderen Bevölkerungsgruppen habe ich mich da nicht umgeschaut.
Wie können wir da von der Landschaftsplanung her die Motivation mit fördern?
Nicht nur schön planen, sondern inspirierend sein. Und es müssen Zeitfenster da sein und es müssen Angebote da sein, die mal angeleitet sind, aber auch mal freiwillig. Sodass auch selbstverständlich sportartspezifische Erfahrungen gesammelt werden können. Aber auch für die anderen muss was da sein. Also die dürfen nicht, nur weil sie im Leistungssport keinen Erfolg haben, überhaupt sich nicht mehr bewegen. Sondern da müssen Angebote sein, die es klar macht, Bewegung ist auch befriedigend. Tanzen. Und ich kenne Schulen, da tanzt die ganze Schule. Nur weil zufällig ein Lehrer Tanzlehrer ist. Das ist eine Oberschule, da tanzt von 5 bis 10, tanzt jeder Schüler. Und dieser Lehrer sagt, ist es überhaupt keine Frage, dass die Jungen mitmachen. Klar machen die mit.
Vielen Dank. Dankeschön.
Debatten um Rabatten.
Sie hörten ein Interview mit den Bewegungsspezialisten Hermann Städtler und Ariane Hölscher-Krieger. Beide plädieren für eine umfassend interdisziplinäre und bewegungsfreundliche Planung. Kontraproduktiv ist nicht nur das sitzende Lernen, sondern auch ein Sportverständnis, das aufgrund der Wettkampforientierung und starrer Bewegungsvorgaben nicht allen die nötigen Anreize zur Bewegung bietet. Im Rahmen des Projektes Die bewegte Schule haben sie ihre Ideen in die Tat umgesetzt. Bewegung ist die erste Sprache aller Menschen. Deshalb brauchen wir inspirierende Bewegungsangebote auf dem Schulhof, im Park und auf allen Wegen.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.